Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Mauer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der Ihnen die ganze Woche in wenigen Minuten zusammenfasst, all dieses Wichtiges, was auf der ganzen Welt geschehen ist und was Thomas Maurer und ich uns schon die ganze Woche über in Chats hin und her geschrieben haben, wo wir gesagt haben, das wäre jetzt wirklich besprechenswert.
Ja.
Ja, genau so machen wir das. Und bevor wir in diese Chats reingehen, zitiere ich noch kurz aus einem Chat der letzten Woche, den ich mit unserem letztwöchigen Gast Paul Pizzerra gehabt habe, weil ich wurde da von zuhörenden Personen gefragt, ob ich wirklich mit einem siebenfachen Amadeus-Gewinner über Musik streiten wollte. Und ja, eigentlich schon. Journalismus ist bis zu einem gewissen Grad Anmaßung. Ich habe auch Walter Rosenkranz schon erklärt, wie er sein Amt anlegen könnte als Nationalratspräsident. Wir sind uns aber mit Paul Pizzerra, im Gegensatz vermutlich zu Walter Rosenkranz, mittlerweile einig. Es gibt zwei Songs, Know Your Enemy. Der eine ist tatsächlich von Green Day, wie ich behauptet habe. Der andere ist tatsächlich von Rage Against the Machine, wie er behauptet hat. Sind beide sehr laut und wir mögen uns jetzt wieder und hören uns jetzt gegenseitig eben nicht Rage Your Enemy, sondern Know Your Enemy. Also wir behaupten, weder der eine noch der andere ist jedenfalls der Enemy des anderen.
Ich glaube, mein Beitrag war, dass es eigentlich von Sun Tse ist, halt auf Chinesisch ursprünglich.
Genau.
Habe ich nicht überprüft, glaube ich, stimmt aber immer noch.
Stimmt immer noch. Und ja, damit Sie keine Feinde haben, sondern ein bisschen fröhlicher durchs Leben gehen, starten wir jetzt rein in die Themen.
Austria in a nutshell.
Die 100-Tages-Bilanz unserer neuen oder zumindest aktuellen Bundesregierung, die fiel ja weitgehend aus. Pragmatischer Anlass in ganz, ganz vielen Medienhäusern war der furchtbare Amoklauf in Graz, der einfach dieses, nennen wir es jetzt einmal, Pseudodatum aus der Öffentlichkeit verdrängt hat. Aber jetzt gibt es eben doch die Zeugnisse auch im Süden Österreichs. Und ich fliege das Ganze jetzt einmal so zeugnismäßig von oben nach unten und muss sagen, ja, die Betragensnote, das ist unbestritten, die passt, oder Thomas? Da sind wir uns einig auf der Bundesregierungsebene. Sie benehmen sich.
Das ist mal nach außen zumindest und vor allem nach den Jahrzehnten der in gegenseitiger Zerfleischung erstarrten großen Koalition, muss man sagen, da haben vielleicht ein, zwei Akteure ein bisschen was dazu gelernt.
Ja, genau. Inhaltlich, da muss man sagen, gibt es ein bisschen was an Debatten. Bemerkenswert natürlich aus den letzten Wochen beziehungsweise beobachtenswert ist diese grundsätzliche Debatte über ein höheres Pensionsantrittsalter. Also da merkt man schon zwar unterschiedliche politische, auch ökonomische Denkschulen, die in dieser Dreierkoalition vorherrschen. Wird natürlich hart geführt, finde ich ja absolut in Ordnung, weil sie auch die politischen Profile in einer Koalition bewahren sollen, die Parteien. Inhaltlich, ich bin zu jung, um jetzt tatsächlich noch um Pension irgendwie zu denken, weil egal wie es ausgeht, jetzt wird immer ein Vierteljahrhundert Minimum sein, dass ich noch arbeiten werde müssen. Und als Künstler, da arbeitet man ja nie, da geht man seiner Leidenschaft nach. Oder
genau, das ist wie ferngesteuert begibt man sich aus purer Lust nach St. Andreas am Jürgnixbach und tritt dort auf, genau.
Ja, auch eine schöne Sache. Die andere Sache, die natürlich auch intensiv debattiert wird, beziehungsweise wo die Neos progressiv vorangehen, wobei progressiv, da nehme ich jetzt schon ein bisschen eine Wertung vorweg, dass ich die Position gut finde, dass man die Neutralität einfach ernsthaft ausdebattiert, dass man auch sich darüber Gedanken macht, wo will man in einem europäischen Verteidigungskontext stehen. Da ist ja natürlich die SPÖ noch immer getragen von alten Linken, ein bisschen zurückhaltend. Wie beobachtest du das?
Ja, ich glaube, die Debatte muss auf jeden Fall geführt werden. Die Idee, dass die Neutralität irgendein sowas wie ein magischer Hut ist, der automatisch dafür sorgt, dass Projektile jeder Art einen eleganten Bogen um die Landesgrenzen fliegen, ist totaler Quatsch und wird vielleicht in der FPÖ, also von denen, die es erzählen, auch nicht glaubt, weil das sind ja nicht nur Trottel, aber offenbar in der Wählerschaft ist dieses magische Denken noch verankert. Es ist eine wahnsinnig ambivalente Geschichte. Ich meine, wir sind niemand stellt sich gern vor. Also ich habe zwei Kinder, zwei Söhne im sogenannten wehrfähigen Alter oder demnächst einmal.
Die sind derzeit maximal wehrsportfähig, deine Buben. Also.
Naja, der eine ist 17, da wird es
dann verlassen. Ja, okay, bald ist soweit, ja.
Also hat man Bei den Großeltern war das die Flakhelfer-Generation. Und das sind alles Dinge, die stellt man sich nicht so gern vor. Und das hat ja alles reale Konsequenzen. Nur hat jetzt tatsächlich die letzten paar Jahre gezeigt, dass Europa in vielerlei Hinsicht sich komplett neu aufstellen muss. Also, und die militärische Seite ist auch nicht davon. Und das, wie lange die unberechenbare Paranoia der USA anhält, wann irgendwann einmal Donald Trump einen Schlaganfall erlitten haben wird oder so, kann niemand sagen, verlassen sollte man sich nicht. Ich glaube, diese Aussage von Nixon, dass Staaten keine Freunde haben, sondern Interessen, ist schon lange nicht mehr so ungeschminkt dargeboten worden. Und ja, und Rüstung gehört dazu. Es gehört, wenn, dann natürlich gleich insgesamt Tabula Rasa gemacht, weil natürlich Europa hat irgendwelche sicher über 30 weitgehend unterschiedliche Verteidigungssysteme, Kommandostrukturen, Kommunikationskanäle und sicher unfassbare Mengen an Dubletten. Also es ist die Frage, wie viele Abfangjäger gibt es zum Beispiel europaweit und wie viel braucht man, wenn man Europa als Einheit sehen würde. Ich glaube, die zweite Zahl liegt deutlich drunter. Und so weiter und so fort. Also debattiert muss auf jeden Fall werden. Ich glaube auch, dass veränderte, veränderte geopolitische Umstände ein radikales Neudenken der, und so weiter. Ja, diskutiert gehört.
Ja, das stimmt. Eine Sache, die ja quasi gar nicht mehr diskutiert wird, und da teile ich ein bisschen den Befund der neuen Grünen-Chefin Leonore Gewissler, ist die Klimapolitik. Also wenn Sie den Podcast draußen an der frischen Luft hören, ja, Respekt, da sind Sie irgendwie derzeit gut unterwegs und ich denke, Sie kommen ins Schwitzen beim Hören. Wenn Sie drinnen sind, schauen Sie einfach mal draus, wie das Wetter derzeit in den letzten Tagen war und vermutlich auch noch weiterhin sein wird. Es ist ein bisschen Abkehr von der Klimapolitik vorhanden. Man setzt nicht mehr so stark auf das Thema Öffi. Man hat den Preis für das Klimaticket erhöht. Also ja, hat die Regierung, was ja ihr gutes Recht ist, und dafür wurde sie ja auch mutmaßlich gewählt, auch wenn Herbert Kickl, und zu dem kommen wir später noch, das anders sieht, hat andere Prioritäten gesetzt, hat andere Schwerpunkte gesetzt. Aber da behaupte ich schon, da ist ein bisschen eine Schubumkehr sogar in Gange, um jetzt ein Wort aus der Fliegerei zu verwenden, weil das leitet dann auch schon über zu Leonore Gewessler selbst, eben der neuen grünen Chefin, die jetzt auch schon wieder so in Wahlkampfmodus geschalten hat. Also sie hat vor wenigen Tagen in Graz den Bundesparteikongress abgehalten, wo sie zur Vorsitzenden gewählt wurde. Und ich habe ihre Eröffnungsrede bzw. ihr langes Statement aufmerksam verfolgt. Und da ist mir ein Satz aufgefallen, wo ich gemerkt habe, der geht jetzt nicht an die Menschen im Saal, sondern an alle draußen, die jetzt eigentlich die Grünen nur so irgendwie am Rande beobachtet haben. Sie hat ja sehr blumig erzählt, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Und es war nämlich in einem Flugzeug und sagt, ja, damals dieser Flug, das war der schönste Tag meines Lebens, weil da habe ich meinen Ehemann kennengelernt. Also da merkt man schon, sie kommt aus der grün-linken, selbst gestrickten Irgendwas-Ecke weit, weit, weit raus und will sich woanders positionieren, will die Partei was anders positionieren. Also so sehr die Regierung selbst jetzt derzeit noch in einem Konsensmodus unterwegs ist, die Grünen haben verhältnismäßig schnell gelernt, wieder umzuschalten.
Ja, also ich nehme auch an, dass diese zauberhafte Anekdote nicht nur gefallen ist, damit sie die Parteichefin als Mensch, der sich verliebt, sondern auch das Flugzeug, glaube ich, wird eine strategische Rolle da gespielt haben. Wird mal schauen. Ich meine, ich nehme ja eigentlich ab, dass sie eine eher Prinzipienpolitikerin ist, weil sie ja auch aus den NGOs kommt und eigentlich fachlich extrem sattelfest ist und genau aus der naturwissenschaftlichen Umweltschutzecke kommt. Weil die Gefahr, dass sozusagen, wie es die Sozialdemokraten gemacht haben, sich vor lauter Modernisierung einfach einmal die Sozialdemokratie abzuschaffen und zu hoffen, dass man dann in konservativer bestimmten Zeiten gewählt wird, hat halt dazu geführt, dass jetzt praktisch kein Inhalt mehr da ist. Das waren halt die Tony Blairs und Gerhard Schröders dieser Zeit, die bis heute danach wirken. Also das würde ich jetzt in meiner Funktion als Politikberater, normalerweise ist das sehr teuer, wenn ich sowas sage, aber ausnahmsweise, ich würde das den Grünen grundsätzlich jetzt nicht empfehlen, dass sie sagen, na, wir sind leiwand und das mit dem Klimaschutz, das aber geh.
Ja, Herbert Kickl, ich habe ihn ganz kurz angesprochen, er war ja in den letzten Tagen aus nachvollziehbaren Gründen etwas leiser. Sein Vater ist erkrankt, hat er öffentlich bekannt gegeben. Beste Wünsche zur Genesung von dieser Stelle natürlich auch. Aber auch abgesehen von diesem höchstpersönlichen Lebensbereich, Herbert Kickl war jetzt ein bisschen leise in letzter Zeit. Ich habe da wieder den Eindruck, okay, er muss vielleicht auch ein bisschen mehr in die Partei nach innen kommunizieren, weil gewisse Teile der Partei sind schlicht und ergreifend beleidigt, dass er es geschafft hat, das Kanzleramt jetzt irgendwie abzustoßen, die ÖVP so zu verbrennen, dass am Ende Christian Stocker als Bundeskanzler da gestanden ist. Und ich bin eigentlich irgendwie ratlos, wie er weitermachen wird. Oder vielleicht wird er gar nicht machen und wird trotzdem weiterhin nach oben schwemmen. Die letzten Umfragen zeigen ja da wieder ein bisschen an Rückgang. Also man ist nicht mehr auf 37%, sondern irgendwie wieder bei 34% unten. Das allerdings ohne jegliche Dynamik, die da irgendwie ins Projekt gelegt wird. Also on the long run, glaube ich, da bleibt die Nummer 1 im Erhalten.
Ja, ich glaube, dass sich da wahnsinnig vieles verselbstständigt hat. Also grundsätzlich war das beim Strache auch ähnlich. Haider war ein bisschen komplizierter, aber auch beim Strache ist es so gewesen, dass eigentlich die Umfragen immer raufgegangen sind, wenn er die Goschen gehalten hat, ein paar Monate. Und das hat in dem Fall wahrscheinlich weniger mit Charisma zu tun, weil verglichen mit dem Kickl war der Strache ja für die freiheitliche Wählerschaft wirklich ein Angebot. So, ich bin so wie ihr, ja, mich interessiert auch nichts, aber ich bin ein guter Lodge. Das hat sich, also der hat sicher sympathischer gewirkt in der Kerngruppe als der Kickl. Aber auch da war es so, wenn der Strache Busch war, über längere Zeit, also zwei Monate, sind die Umfragen immer in die Höhe gegangen, weil das ja alles Eigendynamik hat, weil unter heftiger Mitwirkung des Boulevards mittlerweile FPÖ und Opposition identisch sind. Das ist jetzt auch ein ganz großes Medienversagen in Österreich, aber das hat sich auch international ein bisschen durchgesetzt bei den Ultrarechten. Also ich glaube, wenn du wirklich so einen Psychologietest machst in Österreich und sagst Opposition, hast du wahrscheinlich weit über die Wählergruppe der FPÖ, weil das hat sich in die Hirne gefressen und damit brauchen die auch nichts mehr tun. Also eigentlich, der Kas ist gegessen. Ob der Kickl was macht oder nicht, ist wurscht. Was die Partei sagt, ist eigentlich wurscht, solange die ausländerfeindliche Grundtönung erhalten bleibt und dass die Regierung alles falsch macht, ist egal, wer im Detail was sagt. Und im Zweifelsfall, wenn man es braucht, steht sofort der Herr Oestrich von heute wieder Habtacht und schreibt jeden Tag, Kickl tobt, Kickl schimpft, Kickls Abrechnung. Und mehr brauchen sie nicht. Sie haben ein geschlossenes Medienökosystem, wo Leute aus zwischen 7 verschiedenen FPÖ-Medien mittlerweile wählen können, in der Geschmacksrichtung von komplett Verschwörungstheorie ihre bis Corona-Zeitung.
Ja, und Meinungsvielfalt ist wichtig.
Ja, also es ist eigentlich, und es ist eine sehr kommode Opposition. Also der Herr Kickl hat jetzt einen sehr viel angenehmeren Alltag. Er kann weiter rückhaltlos schimpfen, was ihm offenbar als menschliches Ventil wichtig ist. Und verdient herrlich. Und ich glaube, ja, er würde gern das System in Trümmer legen, aber wenn es nicht ist, ist auch okay.
Einer, der jetzt mehr denn je im System angekommen ist, ist auch ein ehemaliger Regierungskollege von Herbert Kickl, und zwar Mario Kunasek, der steirische Landeshauptmann, hat dieser Tage den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Kannst sagen, jetzt endgültig angekommen im System. Punkt B, er hat dann aber dann gleich einmal klargemacht, was er da jetzt wirklich für Projekt hat, und man muss immer daran denken, das Ding dauert circa 6 Monate oder dauert 6 Monate und ist nirgendwo irgendwie nur festgeschrieben mit Kompetenzen oder mit Aufgaben oder sonst irgendwas, aber er hat sich Deregulierung als großes Ziel gesetzt in diesen 6 Monaten. Also ohne jetzt bösartig sein zu wollen, ich fürchte, auch da wird jetzt nicht der große Wurf zu erwarten sein.
Du, schauen wir mal, vielleicht setzt er sich mit dem Sepp Schellhorn zusammen und der Schellhorn sagt, ich rede mit den Unternehmern, du redest mit den Landeshauptleuten und puff, vielleicht sind wir dann auf Österreich Ost und West zusammengelegt, es gibt nur mehr 2 Regionen, diese ganzen Doppelgleisigkeiten fallen aus. Wir sparen mehrere Milliarden Euro im Jahr, könnten die in Klimaschutz investieren. Ich bin sehr zuversichtlich, also, dass der Herr Kunasek als konstruktive Kraft in diese Richtung arbeiten wird.
Ja, und ansonsten müssen wir uns damit begnügen, dass der letzte große politische Puff dieser Tage dem Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider gelungen ist. Er ist jetzt bei seiner insgesamt 6. Partei schon angelangt. Ich werde Ihnen jetzt nicht die ganze Genese von Team Kärnten, Team Scheider und sonst irgendwas noch aufzählen.
Das war alles dabei. BZÖ,
FBK,
BZÖ.
Genau, und jetzt nennt sich das Ganze Freie Soziale Bürgerpartei, kurz FSP, also wirklich das harte P, so wie die Post, nicht wie die Bank. Ja, ich meine, dass man seine Partei nicht FSB nennt.
Wobei, wenn man auf die russlandfreundliche Klientel der konkurrierenden FPÖ schielt, wäre es vielleicht sogar ein verschmitzter Wink mit dem Zaunpfahl, der vielleicht mit FSP sehr auch noch ausgeht. Ja, also unterm Kickl gab es eine Arbeitsgruppe, die wollten ja mit dem FSB kooperieren, um den Inlandsgeheimdienst neu aufzustellen. Also ja. das wäre das Modell gewesen und da hätten sie sich externe Berater gewünscht vom FSB.
Ja, ich glaube einfach, die haben einen anderen Namensfindungsprozess dahinter gelegt gehabt, als dass man da jetzt wirklich Gelder aus Russland reinschleusen würde in die Klagenfurter Bürgermeisterpartei. Ich weiß auch nicht, wie der Prozess tatsächlich war. Man hat von einem langen Überlegungsprozess gesprochen und dergleichen mehr. Wie soll man sagen? Ich will jetzt niemanden zwingen, sich frei zu beweisen. Also ich stelle es nur mal einfach so spontan in Frage, ob wirklich, wenn man soziale Bürgerparteien das Ganze dann mit FSP intuitiv abkürzen wird.
Oh, intuitiv nicht. Nein, ich hätte überhaupt gesagt, weiß nicht, Leilei, also leistungsorientierte, erwerbstätige Indigene und das zweite Lei bringen auch noch irgendwie zusammen.
Was ist da schon wieder los?
Lieber Thomas, wenn wir schon in den sprachlichen Tiefen Kärntens unterwegs sind, kennst du eigentlich das Wort Dokkan?
Ich habe lang geglaubt, das ist ein Kartenspiel, wurde aber belehrt, dass es ein mildes Schimpfwort so in der Kampfklasse Dillo ist.
Ja, genau.
Der Docker.
Der Docker, ja.
Oder Docken?
Na, Docken ist was aus dem Internet jetzt wieder.
So okay, mit, auch wieder, okay, ja. Okay.
Nein, der ist schon der Docker, ganz normal. Okay. Und immer wieder hört man jetzt in Debatten so dieses Wort TikToker. Finde ich schön.
Ja.
Ja, und vermutlich der größte TikToker ist nebenbei ein sehr erfolgreicher islamistischer Influencer. Der gute Mann heißt Abdelhamid, lebt in Deutschland, ist dort im tatsächlich großen Stil islamistischer TikToker und hat es immer wieder gemacht, dass er seine Followerschaft zu Spendenaufrufen bewegt hat, überredet hat. Also er hat die Aufrufe gemacht, sie haben ihm dann gespendet. In Summe fast 500.000 Euro hat er so eingenommen zwischen 2021 und 2024 und hat halt immer gesagt, ja, das geht eigentlich alles für humanitäre Zwecke drauf. Jetzt ist man draufgekommen, nein, das geht nur ein kleiner Bruchteil für humanitäre Zwecke drauf. Unter anderem hat er sich um 71.000 Euro einen BMW gekauft, nachdem er mal so einen wieder mal als für Palästina geframten Aufruf gestartet hatte. Gleichzeitig hat der gute Mann, der ja doch übers Internet ein bisschen was verdient hat und das mal privat abgezweigt hat, auch noch über Jobcenter Sozialleistungen bezogen. Also da muss man schon sagen, ich habe mich immer gefragt, wovon leben die TikToker? Erstens weiß man jetzt, dass sie leben vom Sozialstaat und zweitens halt von Menschen, die sind dann doch eher irgendwie diese Dockern, würde ich sagen, die diesen Leuten dann noch Geld spenden. Und nie hinterfragen, was mache ich eigentlich mit meiner Spende? Also wenn man für Palästina spenden will, UNO Ernährungswerk, kommt vermutlich am ehesten was an.
Ja, es ist vor allem der ist ja, glaube ich, davor schon mal wegen ähnlicher Unterschlagungsdelikte verurteilt worden.
Genau.
Also vielleicht den humanitären Zweck kann man vielleicht noch attestieren, dass es halt als Ego-Krücke ist ein BMW. Gut, das war vielleicht also ein Heilbedarf, der psychologische Heilbedarf gegeben beim Abdul, was weiß ich jetzt, ist eh wurscht, muss man, don't make stupid people famous. Mhm. Also vielleicht ist es sozusagen so wie ein Antidepressivum einzusehen oder egal. Na, schön, also ich finde, solche Leute kann man eigentlich idealerweise mit dem vollen Strafmaß, das das Gesetzbuch hergibt, herbeilen, um den Satz grammatikalisch richtig zu Ende zu bringen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wie ich es gelesen habe, ich habe auch denen, die dorthin gespendet haben, gedacht, ja, vergund es, Sautrotteln. Weil, wie du richtig sagst, wenn ich für humanitäre Zwecke spenden will, dann tue ich das irgendwo anders. Wenn ich hoffe, dass, wenn es ein islamistischer Influencer ist, das Geld direkt an die Hamas geht, gibt es wahrscheinlich auch vertrauenswürdige, da gehe ich in die Moschee, die mir jemand empfiehlt und frage, wie los in der Hamas-Geld zu kommen. Da dazwischen irgendwie ein etwas schmieriger Strauch steckt. Aber die Menschenkenntnis ist, glaube ich, grundsätzlich nichts mehr, worauf viele ausgelegt sind. Also anders sind ja auch Wahlergebnisse in den Vereinigten Staaten und anderswo kaum noch zu erklären.
Und aus medienrechtlichen Gründen verweisen wir natürlich noch für all jene hier in diesem Beitrag genannten Personen auf die vollumfängliche wie heißt das Zeug? Hilf mir.
Nicht Unmutsverschuldung, sondern
Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung, danke.
Genau.
Ach, auch das noch.
5% brutto vom Bruttoinlandsprodukt, das ist das Ausgabenziel, auf das sich die NATO geeinigt hat. Man hat ja noch ein bisschen diese, würde ich schon sagen, devoten Gesten von NATO-Generalsekretär Mark Rutte gegenüber US-Präsident Donald Trump in Erinnerung. Und jetzt hat man eben dieses 5%-Ziel und jetzt beginnt es natürlich ein bisschen das Verhandeln darum und vor allem Italien zeigt halt da doch wieder mal, es ist Italien, denn dort gibt man bisweilen nur 1,49% des Bruttoinlandprodukt für Verteidigungsausgaben aus. Und jetzt probiert man das halt irgendwie rauszurechnen und sagt, ja, okay, passt, 3,5% für Kernverteidigungsaufgaben, das können wir machen, aber die anderen 1,5%, das geht dann in Richtung einer breiteren strategischen Widerstandsfähigkeit und vor allem auch zum Beispiel Infrastruktur hat man da im Auge. Und da ist jetzt ein Projekt wieder mal aufgetaucht aus, ja, eh schon wieder Archiven, wo es schon bis zu einem gewissen Grad wieder nach unten geschrieben wurde, aber jetzt kommt es eben wieder in die Höhe. Es geht um eine vielfach und oftmals auch sehr launig diskutierte Brücke vom italienischen Festland nach Sizilien. 13,5 Milliarden Euro soll dieses Projekt kosten und jetzt will man es als Militärausgabe definieren, weil es ja doch eine Schlüsselinfrastruktur für die Verlegung von NATO-Streitkräften von Nordeuropa in den Mittelmeerraum bereitstellen würde. Also jeder, der mal Risiko gespielt hat oder irgendwie eine andere Strategie spielt, gibt es ja auch im Computer genug Dinge, muss man sich nicht auf Brettspiele beschränken. Da würde ich jetzt sagen, ob Sizilien die große strategische Brücke im Mittelmeerraum ist, man darf Zweifel anmelden.
Naja, es gibt sicher in der derzeitigen italienischen Regierung ein paar Mussolini-Nostalgiker schon auch noch. Und da muss man jetzt einmal sagen, die Amerikaner haben sich zuerst einmal in Sizilien festgesetzt, 1944, und haben von dort aus das italienische Festland erobert. Also vielleicht ist der Hintergedanke, dass man sich eines Tages gegen die Amerikaner wieder verteidigen muss und die Abwehrkräfte schneller aus Westeuropa nach Sizilien verlegen kann. Es ist natürlich alles ein unglaublicher Schatz. Ich möchte kurz noch auf den Mark Rutte eingehen. Das fand ich ja wirklich, das haben wir nicht besprochen, aber das war ja wirklich bemerkenswert. Also ich bin jetzt kein Verfechter der Idee, dass jemand, der besonders machistisch ausschaut, ein besonders guter Militärführer ist. Ich glaube, Pete Hegseth in den Vereinigten Staaten beweist gerade das Gegenteil. Aber ein Oberkommandierender eines Militärbündnisses, der sich jemanden wie Donald Trump wirklich kriechend nähert, sich windelnd auf den Rücken dreht, um seine verletzliche Kehle darzubieten und mit der Rute zu wedeln, das macht kein gutes Bild für jemanden, der doch sozusagen ein wehrfähiges Bündnis kommandiert. Aber egal, kleine Abschweifung. Aber die Brücke ist natürlich, die kommt seit Jahrzehnten immer wieder aufs Tapet, über die Straße von Messina, wenn ich mich nicht täusche, mhm. war ein Lieblingsprojekt natürlich von Berlusconi, weil man sagt ja allgemein, Baugewerbe, Korruption, Mafia ist weltweit in einem gewissen Naheverhältnis und in Italien weitgehend identisch. Und nachdem ja da Berlusconi seinen Hintergrund auch in beiden Feldern hatte, war ihm das natürlich ein großes Anliegen, weil du kannst einmal rechnen, ja, was, sagen wir mal 25% des Volumens versickern irgendwo. Wenn man jetzt 13,5 Milliarden veranschlagt, sind es natürlich 131,5 irgendwann einmal. Und dass es da einige gibt, die sich schon die Trendspatteln umbinden, ist wenig überraschend. Ich vermute, dass es schwer zu argumentieren sein wird. Ich vermute aber auch, dass zum Beispiel Deutschland mit besserer Begründung vielleicht endlich seine Infrastrukturkatastrophenlücken ein bisschen schließen wird, weil Deutschland kann wirklich sagen, ja, unsere Autobahnen halten keine Panzer mehr aus, die bleiben liegen. Und sobald die irgendwo in Hessen außerhalb von Frankfurt sind, haben sie kein Internet. Also das müsste man müsste Datenversorgung, Internet, Infrastruktur erneuern. Man muss eh alles erneuern. Vielleicht könnte man auch die Deutsche Bahn bei der Gelegenheit mit diesen mit diesem Anteil von den Rüstungsausgaben sanieren. Ich meine, Deutschland hätte da wirklich bessere Karten, weil tatsächlich die Infrastruktur so im Arsch ist, wenn es schon im Zivilleben nicht funktioniert, wie soll es dann für Militär funktionieren?
Ja, sind wir uns einig und tragischerweise sind wir uns auch einig in der Wertung dessen, dass man halt sich mittlerweile hin oder her Gedanken über militärische Infrastruktur machen muss.
Der Woche.
Eine Geschichte, die ein bisschen anders geendet hat, als ich es vermutet hat, als mir Thomas Maurer die Schlagzeile geschickt hat. Es geht um das Schließen einer Buchhandlung im 8. Bezirk. Dort stand nämlich ein Müllcontainer voller Bücher. Man ist dann draufgekommen, aha, hier in der Nähe hat eine Buchhandlung geschlossen und ein Mann, sagen wir jetzt mal, Dumpstern hat das dort im besten Sinne praktiziert und hat jetzt noch die Edelstücke rausgefischt. Und das sind jetzt allerdings nicht Werke von Elfriede Jelinek oder sonst irgendwas gewesen, sondern eher so aus der Ecke Militär- und Geschichtsbücher und zwar von dem richtig harten Stoff, wie es der Falter geschrieben hat. Nach 46 Jahren musste nämlich besagte Buchhandlung schließen und nach dem Motto Don't make stupid people famous, wenn wir jetzt auch nicht den Namen nennen, aber der Grund dafür sind massive Umsatzrückgänge, denn auf ganz, ganz vielen Webseiten findet man eben auch die rechtsradikalen Inhalte, die diese Buchhandlung seit Jahrzehnten vertrieben hat. Thomas, du als ehemaliger Buchhändler, ich glaube, das ist dann jetzt schon der Punkt, wo du dir gedacht hast, ja, schon in Ordnung, Internet und Jeff Bezos, dass ihr diese eine Buchhandlung auch ruiniert habt, neben der rund 2,4 Millionen anderen Buchhandlungen weltweit, die ihr ruiniert habt, aber dass die jetzt auch dran glauben muss, ja mei.
Ja, es ist ein bisschen ein Kollateralnutzen. Also normalerweise freue ich mich nicht über schließende Buchhandlungen, aber die kannte ich von vorbeigehen, gut, weil ich lange in der Gegend gewohnt habe, war eben auf der Lerchenfelder Straße. Und das war immer wirklich faszinierend. Es war ausschließlich also Wehrmachtsoffiziersbiografien, technische Monographien über Junkers Bomber, wahrscheinlich Reparaturanleitungen für deutsche Panzer, keine Ahnung. Also es war also ausschließlich dort. Ich glaube, Preußen war so das Erweitertste noch, wo man irgendwie hingegangen ist. Lustigerweise sonst, also Templer, Kreuzritter und so, das war damals offenbar noch nicht so eng mit dem rechtsradikalen Milieu verwoben. Und der 8. eigentlich, also ein damals sehr verschlafener ÖVP-bürgerlicher Bezirk, mittlerweile ein grünbürgerlicher Bezirk. Und da war das immer, also eigentlich ist auf der Lerchenfelder Straße, es beginnt eigentlich der 7., aber da ist Neuerer. Und war immer so ein Fremdkörper. Und es hat auch immer ausgeschaut, dass man es in einem Film für ein bisschen überinszeniert gehalten hätte. Es war alles fahl, ausgeblichen, blätternder, alter, brauner Lack auf der Fassade. Also es hat wirklich so ein bisschen untot gewirkt. Also es könnte sich durch eine magische Beschwörung plötzlich wieder in eine lebendige Buchhandlung verwandeln. Aber, und wenn ich mich nicht täusche, hat irgendwann in den 90ern Gottfried Küssl in der Gegend einen Biogemüseladen betrieben. Also irgendeinen kleinen, ja stimmt, eine schlagende Burschenschaft ist um die Ecke. Vielleicht ist da irgendwie die Wurzel des Kleinclusters zu suchen. Jedenfalls, ich habe, nachdem ich das gelesen habe, Abstand davon genommen, den Altpapiercontainer dort auch zu plündern und meine Kenntnisse über den Wüstenfuchsrommel oder so zu vervollständigen und wünsche, also man soll über Tote nur Gutes sagen, aber es geht halt in dem Fall auch nicht.
Ja, jeden Trend muss man einfach nicht mitmachen.
Gut, reden wir über dieses Thema, aber ohne Scherze.
Ein anderer Trend, den ganz viele Leute oder zumindest einige, die es sich leisten können, mitmachen, ist eine sogenannte Weltraumbestattung. Und das dürfen Sie sich jetzt nicht vorstellen, so als würde Ihr körperliche Überreste irgendwie unmittelbar ins Weltraum gebracht werden, sondern Artefakte, Kleinigkeiten davon, die zusammengepresste Essenz des menschlichen Überrests zum Beispiel. Und eine Weltraumkapsel mit so einer, ja, würde man sagen, ein Weltraumfriedhof ist im Grunde auf die Erde jetzt runtergecrasht. Und die Inhalte dessen waren dann doch einigermaßen überraschend und beeindruckend, oder, lieber Thomas?
Ja, es wurde unter anderem Cannabis mitgeschickt, was wahrscheinlich, ja, da weiß man, wessen letzter Wunsch auch immer das war, was dessen oder deren Hobby zu Lebzeiten. Also auch lustig, wie man so in diese archaischen Grabbeigabe-Rituale irgendwie offenbar wieder zurückfindet. Ja, ich meine, es ist natürlich, wenn wir auch schon über Klimaschutz und Ähnliches gesprochen haben, also ein gewisses Ausmaß an Weltraumtechnologie ist sicher mittlerweile notwendig, weil Satellitenkommunikation einfach eine nicht mehr wegzudenkende Infrastruktur ist. Aber du hast jetzt meine Katze Minky ist gestorben. Ich lasse erst um $20.000 einen Diamanten aus ihr pressen und den schicke ich dann nochmal um. Ich weiß nicht, wie viel in die Umlaufbahn, damit ich immer, wenn ich in die Sterne blicke, an meine liebe Minky denke. Da musst du schon einen festen Schaß im Hirn haben. Also bei aller Liebe.
Ja, und ich finde, nach so einem wunderschönen Satz von Thomas Maurer gibt es in dieser Episode und in dieser Woche gar nichts mehr anzufügen. Wir sind in der kommenden Woche wieder für Sie da. Wenn es so stimmt, wie wir vereinbart haben, haben wir einen sehr interessanten Gast für Sie. Falls nicht, ich finde, wir zwei sind jetzt auch nicht die uninteressantesten Gäste. Zumindest zeigen das unsere Daten.
Ich freue mich immer, wenn du es verwirrst.
Wunderbar. Ich habe nichts mehr zu sagen und lasse entsprechend abmoderieren.
Tschüss und schleicht's euch.